Liebe Mitglieder der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur, liebe Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Winterthur, sehr geehrte Gäste, die heute zum ersten Mal vielleicht hier sind, seien Sie ganz herzlich willkommen zu dieser zweiten Veranstaltung Wissenschaft um 11 in diesem Winter. Schwarze Löcher, die verschlucken ja nicht nur Sonnen und ganze Sonnensysteme, sondern die haben auch eine Anziehung, die unglaublich bis in die alte Kaserne wirkt. Deshalb so viele Leute, ich wusste es, dass so viele Leute kommen würden. Und wir waren kurz vor dem Schließen der Türe aus feuerpolizeilichen Gründen. Nur Claude Nicollier hat das damals geschafft. Aber das, würde ich sagen, ist very top. Vorerst begrüße ich aber ganz herzlich unsere beiden Musikerinnen, die uns das Lied La Mer des französischen Sängers und Komponisten Jacques Trenet gespielt und gesungen haben. La Mer, also das Meer, ich bezeichne das fast wie eine Art Tongedicht, das die Augen öffnet auf die großen Weiten des Meeres. Und was könnte besser zu einer kosmologischen Veranstaltung passen, wo es ja auch um unglaubliche Weiten geht, wie der heutigen. Melina Greter hat das Lied gesungen. Sie geht in die 6. Klasse des Gymis am Riechenberg. Sie möchte nachher, nach der Matura, möchte sie Biologie studieren. Als Kind spielte sie bereits 5 Jahre lang Geige und nimmt jetzt seit 4 Jahren Gesangsunterricht und singt auch im Vokalensemble mit. Diesen Sommer konnte sie beispielsweise am Michael Jackson Projekt, das ist ein Projekt mit dem Stadtorchesterchor, da konnte sie mitsingen und das war eine Aufführung zusammen mit der Tanzschule AHA. Und ihre Kollegin Carmen Schatz am Akkordeon, Carmen ist 18-jährig und sie geht in die Parallelmittelschule, in die Kantonsschule im Lee. Seit der 3. Primarschule spielt sie Akkordeon, also seit rund 10 Jahren. Zusammen haben diese beiden ein ganz großes Projekt vor im nächsten April. Und zwar wollen sie einen französischen Abend organisieren im Restaurant Dimensione. Und Carmen hat mir geschrieben, ich zitiere, auf dem Weg zum Konzert eben im April sind wir froh, auch mit dem Auftreten üben zu dürfen, um uns damit Zwischenziele setzen zu können. Zum Beispiel an Anlässen wie diesem hier, heute Morgen. Ende Zitat. Ich denke, dieses Zwischenziel haben Sie wunderbar erreicht. Ich glaube, da steckt noch sehr viel in euch drin. Herzlichen Applaus. Meine Damen und Herren, in der Astrophysik und damit generell in der Kosmologie, ich würde das jetzt mal burschikos formulieren, da geht heute so etwas wie die Post ab. Gerade das Hubble-Teleskop, aber auch andere Geräte wie das VLT, das Very Large Telescope, das in Chile auf La Silla, auf dem Paranal vorhanden ist, und hochpräzise und spezialisierte Satelliten im Weltall, die das Weltall untersuchen, nach Erkenntnissen suchen, auch die sogenannte Hintergrundstrahlung erforschen. Diese Geräte, die liefern tagtäglich eine unglaubliche Fülle an neuen Erkenntnissen. Eine Flut von Erkenntnissen, die eine ganze Armee von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ich sage das jetzt mal so, nicht in einem Tag, nicht in einer Woche, nicht nur in der Schweiz, auf der ganzen Welt über mehrere Jahre beschäftigt. Und dann kommen noch die schwarzen Löcher dazu, die Black Holes, wie sie auf Englisch heißen, die in der Mitte einer Galaxie sitzen und Sterne oder ganze Sonnensysteme verschlucken und nicht einmal mehr Licht rauslassen. Jetzt sind diese schwarzen Löcher aber nicht nur für die Zerstörung von Galaxien zuständig, sondern sie, wir werden das nachher dann intensiv hören, auch für die Bildung von Galaxien. Und einer, der sich mit diesen Sternenmonstern wissenschaftlich befasst, ist unser heutiger Referent. Er wurde 1981 in Zürich geboren, war dann einige Jahre dort, ging dann nach Deutschland, machte dort das Abitur und schließlich im Jahre 2000 bis 2004 studierte er an der Cornell University in den USA Mathematik und Physik. Dann ging es zurück nach Europa, nach Großbritannien, nach Oxford. Und dort doktorierte er im Jahre 2008, blieb dann eine Weile in Oxford am sogenannten Balliol College, und zwar als Henry Skinner, ich muss das ablesen, Junior Research Fellow. Und dann ging es wieder zurück in die USA. Zuerst als Postdoc und später als NASA-Einstein-Fellow. Und dann, 2012, wurde er nach Zürich an die ETH berufen, als Assistenzprofessor für die Astrophysik bei den Galaxien und schwarzen Löchern. Die Stelle, die er jetzt innehat, die ist vom Nationalfonds finanziert. Ich sage das bewusst, um Ihnen zu sagen, dass der Nationalfonds, der hat eine ganz wichtige Stellung in unserem Lande, was die Forschung anbetrifft. Der finanziert eben solche Stellen für ausgewiesene, ausgezeichnete, kluge Wissenschaftler. Und deshalb freut es mich außerordentlich, heute bei uns Professor Dr. Kevin Schawinski zu begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Schawinski. Wir hatten ja ein Vorgespräch zusammen und haben so die Struktur dieses Gesprächs ein ganz klein wenig hatten wir besprochen. Ich habe vorhin von dieser unglaublichen Datenflut gesprochen. Das lässt sich ja, wie gesagt, nicht bewältigen, nur von Einzelpersonen. Und trotzdem, Sie haben etwas geschaffen, was ich, das kann man so sagen, weltweit sehr gut angekommen ist, den sogenannten Galaxy Zoo. Was ist das?
Galaxy Zoo ist ein Citizen Science Projekt. Citizen Science, Bürgerwissenschaft, ist die Möglichkeit für Menschen aus der ganzen Welt, solange sie einen Internetzugang haben, bei der wissenschaftlichen Forschung mitzumachen. Galaxy Zoo ist am fundamentalsten einfach eine Website, da gehen Sie hin, galaxyzoo.org, und da sehen Sie Bilder von einem Teleskop in New Mexico oder vom Hubble Space Telescope. Und wir benutzen die Fähigkeit Ihres menschlichen Gehirns zur Mustererkennung, um Bilder zu analysieren. Das menschliche Gehirn ist besser am Mustererkennen als die besten Computeralgorithmen. Wenn Sie nachdenken, es hat Computerwissenschaftler und Ingenieure ein Jahrzehnt gebraucht, bis Computer Vision menschliche Gesichter eine Person von der anderen unterscheiden konnte. Jedes Kleinkind, in dem Moment, wo es seine Augen öffnet, kann Menschen unterscheiden. Das menschliche Gehirn ist von der Evolution zu einem absolut spitzenmäßigen Mustererkennungsgerät, Computer, gebaut worden. Indem wir Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, inzwischen über 1 Million Menschen übers Internet verbinden und die zur Analyse von wissenschaftlichen Daten die Analyse von wissenschaftlichen Daten dadurch ermöglichen. Dadurch können wir unheimliche Datensätze, die wir früher nicht analysieren konnten, sogenannte Big Data, können wir damit analysieren.
Also, Sie haben gesagt www.galaxyzoo.org. Mhm. Da könnte also jeder hier, Sie könnten 120 oder 140 neue Members könnten Sie bekommen.
Wer sein Smartphone oder iPad da hat, bitte.
Ja. Der kann also hier bereits mitmachen.
Ja, die sogenannte Barrier to Entry, also wie einfach ist es, da sofort mitzumachen und wirklich einen Beitrag zur Forschung zu machen, der ist absichtlich so gering wie möglich. Da ist übrigens ziemlich viel Arbeit dahinter. Da müssten Experten in User Experience und die Wissenschaftler wirklich gut zusammenarbeiten, dass, wenn Sie sofort zu galaxyzoo.org gehen, dass Sie innerhalb von einem Klick bereits etwas machen, was zur Wissenschaft, der Wissenschaft nützlich ist.
Aber jetzt sind das ja alles Laien, oder ich sage immer mehrheitlich Laien. Und Sie haben mal irgendwo gesagt, ich habe das gelesen, Wissenschaft kann jeder machen. Also ist das nicht etwas zu hoch gegriffen, wenn man sich vorstellt, na, Sie mussten weiß nicht wie lange studieren, bis Sie da sind, wo Sie jetzt sind?
Es kommt immer darauf an, welche Frage Sie stellen. Und ein berühmtes Resultat aus der kognitiven Forschung ist der sogenannte Wisdom of Crowds, also die Weisheit der Menge. Wenn Sie ein bestimmtes Problem haben, können Sie den traditionellen Anlauf nehmen und einen Experten fragen, ist dieses eine Spiralgalaxie oder eine elliptische Galaxie? Oder wie viel Wasser ist in diesem Glas? Da könnten Sie einen Experten fragen, Sie kriegen eine Antwort und vielleicht ist die gut, vielleicht ist die nicht gut. Wenn Sie stattdessen eine Menge von sogenannten Nicht-Experten fragen, in vielen Fällen können Sie den Konsens einer Menge nehmen und dieser Konsens ist besser, genauer als die Meinung von einem Experten. Da kann man ein Experiment machen, das kann man mit Studenten machen oder an einem Event wie diesem. Nehmen Sie vielleicht eine Vase oder so etwas und füllen Sie die mit Tic-Tacs oder was weiß ich oder M&Ms und lassen Sie einzelne Menschen raten, einfach auf einem Stück Papier, wie viele M&Ms da drin sind. Und die Verteilung von Werten, die Sie kriegen werden, wird relativ groß sein. Aber der Median, der Durchschnitt, wird fast genau perfekt sein, innerhalb von vielleicht 1-2%. Das ist der sogenannte Wisdom of Crowds Effect. Das ist einer der Fähigkeiten oder einer der Ressourcen, die die kollektive Intelligenz, also die kollektive Intelligenz von Menschen, verbunden durch das Internet, uns geben kann.
Hat diese kollektive Intelligenz auch Neues gefunden? Also wenn ich mir den Himmel vorstelle oder eine ganz gewöhnliche Hubble-Teleskop-Fotografie, Deep Field mit unendlich vielen Galaxien drauf, ist da auch Neues entdeckt worden?
Viel Neues wurde gefunden auf diese Art und Weise. Wenn Sie sich vorstellen, wo wir Galaxy so angefangen haben, das Problem war, wir hatten 1 Million Galaxien. Und ich habe angefangen, die selber zu klassifizieren, weil ich nicht zufrieden war mit den Computeralgorithmen, mit den automatischen Methoden, die waren einfach nicht gut genug. Da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, ich mache 50.000. Das habe ich dann gemacht innerhalb einer Woche und ich habe gesagt, mehr mache ich nicht. Und dadurch ist dann die Idee von Galaxy Zoo geboren. Und tun wir einfach die 1 Million auf eine Website und fragen die Öffentlichkeit, uns da zu helfen. Dadurch konnten wir eine unheimlich große Anzahl von Galaxien, fast 1 Million, im Detail klassifizieren. Und zwar genauer, als dies auch nur möglich wäre, wenn ich das selber gemacht hätte. Weil wir haben nicht nur den Konsens der Gruppe von damals über eine 250.000 Menschen. Wir hatten auch die Unsicherheit, oder wie sicher oder unsicher jede Klassifikation war. Zum Beispiel bei einer Galaxie könnte man sagen, 68 von 70 Menschen haben gesagt, ja, das ist eine Spiralgalaxie. Okay, das ist eine Spiralgalaxie. Bei der nächsten Galaxie, 50 haben gesagt Spiralgalaxie, 50 haben gesagt elliptische Galaxie. Vielleicht ist diese Klassifikation nicht so gut oder diese Galaxie ist so ein bisschen zwischen den beiden Kategorien. Sehr interessant. Mit Hilfe dieser Klassifikation haben wir unheimlich viel Forschung machen können. Wir haben, glaube ich, über 30 Artikel, Publikationen mit Hilfe dieser Klassifikation geschrieben. Das ist aber nur ein Teil der Fähigkeit, die Citizen Scientists, also die Bürgerwissenschaftler, haben. Die andere Fähigkeit, die Menschen haben, ist, sie können erkennen, wenn etwas seltsam ist oder neu oder unbekannt. Wenn man einen Computer fragt, hier ist ein Datensatz, finde mir A, B und C, dann macht der Algorithmus das. Aber wenn D noch drin war, was der Epistemologe Donald Rumsfeld die Unknown Unknowns genannt hat, die würde der Computer wahrscheinlich nicht finden. Aber ein Mensch, ein Citizen Scientist, der diese Daten anschaut, kann das durchaus. Und da wurden mehrere Objekte oder Klassen von Objekten wurden von Citizen Scientists identifiziert, gefunden, die in diesen Daten vorhanden waren. Und teilweise Daten, die 5, 10, 20 Jahre öffentlich waren. Und die Citizen Scientists haben diese Objekte dann gefunden.
Eine davon ist eine Holländerin, die Sie mir genannt haben, die Hanni Verwerp.
Ja. Hanni van Akel.
Ja. Und was hat die, was war das?
Hanni van Akel ist eine niederländische Schullehrerin und die hat eine bläuliche Wolke in der Nähe einer Galaxie gefunden. Und die Citizen Scientists hatten ein Internet-Message-Forum, wo sie miteinander kommuniziert haben. Und bevor wir als die Wissenschaftler überhaupt davon gewusst haben, haben sie das Objekt diskutiert, analysiert, es nach ihr benannt, erst Hannies Objekt und dann Hannies Vorwerk auf Niederländisch. Und ich werde es noch später in meinem Vortrag ein bisschen zeigen. Dieses Vorwerk oder Objekt ist ein gewaltiges Lichtecho von einem Quasar. Und damit hat es eine völlig neues fast Feld eröffnet, mit dem wir anfangen können zu studieren, wie schwarze Löcher wachsen und mit ihren Galaxien in Kontakt stehen. Was natürlich noch spannender war, dass, okay, hier ist ein Objekt, könnte pathologisch sein, vielleicht lernen wir davon nicht so viel. Wir sind dann zurück zu den Citizen Scientists und haben gesagt, hey, gibt es noch andere bläulich-violette Blobs in der Nähe von Galaxien? Wenn Sie sich vorstellen, das ist ein unheimlich schwieriger SQL-Query zu schreiben, also unheimlich schwierig, einen Computer das zu fragen. Aber die Citizen Scientists haben recht gut verstanden, was wir damit gemeint haben. Ja, gibt es noch was Ähnliches? Und sie haben einige ähnliche Objekte gefunden. Und diese Objekte heißen Vorwerps oder Vorwerpjes, also kleine Vorwerps. Und jetzt gibt es eine Klasse von astronomischen Objekten, die Objekte heißen.
Unglaublich spannend. Also Sie haben jetzt gesagt, dieser Galaxy Zoo funktioniert für Galaxien natürlich. Wie steht es mit anderen Wissenschaften? Kann diese Citizen Science auch dort angewendet werden?
Nachdem wir mit Galaxy Zoo angefangen haben, der Launch, wir haben komplett unterschätzt, wie viel Interesse dafür war. Innerhalb von wenigen Stunden nach dem Start ist der Server, wo die Bilder herkamen in den USA, wurde so überlastet, dass ein Kabel geschmolzen ist und die ganze Website war offline. Und in einer Nacht- und Nebelaktion haben Kollegen von uns die den Datensatz nochmal geklont und auf andere Server gestellt und dann waren wir zurück. Heute wissen wir natürlich viel besser, wie man das macht. Man tut alles in die Cloud und wenn plötzlich 100.000 Leute auf unsere Website kommen, dann mieten wir einfach mehr Server von Amazon und dann kriegt man eine Rechnung hinterher. Aber die Website bleibt da. Relativ schnell kamen andere Forscher in der Astrophysik, aber dann auch relativ schnell einfach in anderen wissenschaftlichen Gebieten haben gesagt, wir haben ein ähnliches Problem. Wir haben diese Datensätze, wir würden sie gerne analysieren, aber sie sind zu groß. Könnt ihr uns eine ähnliche Website bauen? Und Galaxy Zoo wurde dann weiterentwickelt zum sogenannten Zooniverse, weil anfangs hieß jedes Projekt so und so Zoo. Heute gibt es auch ein bisschen andere Namen. Und wir haben da jetzt über 30 oder 40 Projekte zu jeder Zeit von Biologie, Ökologie, Klimawissenschaften, Geschichte, Archäologie, Teilchenphysik, alles Mögliche. Das heißt, wenn Sie zu zooniverse.org jetzt gehen mit Ihrem iPad, kein Problem, können Sie sich sofort betätigen und in vielen verschiedenen wissenschaftlichen Feldern einen Beitrag machen.
Unglaublich. Also eine Idee, die hier mit diesem Mann eigentlich begonnen hat, die jetzt über die ganze Wissenschaft das Potenzial zumindest hat, angewendet zu werden und eben diese riesigen Datenfluten zu bewältigen. Vielen Dank fürs Erste, Kevin Schawinski. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass die schwarzen Löcher nicht nur Monster sein, die zerstören würden, sondern eben auch beim Aufbau, bei der Bildung von Galaxien nötig sein. Und da werden wir ja dann später darüber hören. Zuerst aber möchte ich jetzt nochmals Carmen Schatz auf die Bühne bitten. Sie spielt für uns ein Stück, ein ganz kurzes Stück, so quasi ein Intro. Das heißt Golden October und wurde komponiert von Peter Michael Haas. Bitte, Carmen. Thank you.
Okay, also die mysteriöse Symbiose von schwarzen Löchern und Galaxien. Der Punkt, den ich in diesem Vortrag machen will, ist, dass schwarze Löcher eben keine destruktive Kraft sind, sondern eigentlich unheimlich wichtig sind, ein unheimlich wichtiger Bestandteil von unserem Universum sind und eine ganz wichtige Regulierungsfunktion haben, damit wir in einer schönen, stabilen Galaxie leben können, wo bewohnbar ist, in dem Sinn fast schon. Es ist immer am einfachsten, ganz am Anfang anzufangen, am Urknall. Und was Sie da sehen, ist eine Visualisierung von der gesamten Geschichte von unserem Universum. Unser Universum hat angefangen vor 13,8 Milliarden Jahren mit dem Urknall und ist dann nach ungefähr 300.000 Jahren oder fast 400.000 Jahren ist es transparent geworden. Das sehen Sie da, also das grünlich-bläuliche da. Das ist der sogenannte kosmische Mikrowellen-Hintergrund. Das ist so das Nachecho vom Big Bang. Und das Universum hat sich dann nach der Abkühlung hat sich immer weiterentwickelt, im Prinzip nur noch unter dem Einfluss von der Schwerkraft und hat weiter expandiert und Strukturen haben sich gebildet, einfach unter der Schwerkraft. Also in einem Gebiet vom Universum ist es ein bisschen mehr Materie gewesen, die Dichte ist ein bisschen höher, in einem anderen Gebiet ist es ein bisschen niedriger. Das heisst, dass der dichtere Teil einfach unter der Schwerkraft immer dichter, immer grösser, wird dann zu einer Galaxie und die Galaxie hat dann Stern und letzten Endes Planeten und Menschen. Also es passiert eigentlich alles nur unter dem Einfluss von der Schwerkraft. Jetzt zwei Episoden in unserem Universum sind ein bisschen dramatischer in dieser Illustration. Das erste, was Sie sehen, ist gerade nach dem Urknall, so das Universum unheimlich ausdehnt. Das ist die sogenannte Inflation. Das ist im Moment eine ziemlich gute Hypothese, und die Astrophysiker haben sich unheimlich aufgeregt, sie sind unheimlich fasziniert gewesen, ungefähr vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren. Da war die Story vom Bicep-2, ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich sich noch, Bicep-2, das Signal von der Inflation. Und das hat sich dann später herausgestellt, ist leider kein Signal von der Inflation, sondern ein bisschen Stau bei unserer Milchstraße im Vordergrund. Das heisst, die Epoche von der Inflation im ganz frühen Universum im Moment ist noch nicht so gut observationell exploriert. Man weiß noch nicht genau, ob es so, wie man sich denkt, ob das überhaupt stattgefunden hat. Aber viele Teams arbeiten unheimlich daran, endlich die ersten Signale aus dieser Epoche zu sehen. Die andere Epoche, wo es ein bisschen komisch ist, ist eigentlich unsere Epoche, also die letzten paar Milliarden Jahre, die Sie da sehen. Hat sich das Universum plötzlich angefangen wieder auszudehnen und zwar hat sich das beschleunigt. Und ich denke, das Universum ist einfach voll mit Materie, leuchtende Materie, dunkle Materie. Und an der Schwerkraft, wenn Sie sich vorstellen, wenn es sich expandiert und der Schwerkraft, müsste es einfach immer wieder langsamer werden. Stattdessen ist in den letzten paar Milliarden Jahren schneller geworden. Es ist wie, als ob die Raumzeit selber sich abstoßt. Und der Effekt ist die sogenannte dunkle Energie. Und wir nennen das dunkle Energie, weil wir keine Ahnung haben, was es ist. Wir wissen nur, dass über 70% von unserem Universum existiert als etwas, was wir dunkle Energie nennen. Es beschleunigt unser Universum. Und wir haben wirklich keine Idee, also wir haben jede Menge Hypothesen, aber wir haben wirklich keinen Hinweis darauf, was es wirklich ist. Das ist eines der grössten Rätsel in der modernen Kosmologie. Wir wissen nur, dass es da ist. Okay, zu anderen Sachen, die dunkel sind, zu den schwarzen Löchern. Da ist eine hochtechnische Illustration. Schwarze Löcher sind eigentlich ganz einfache Objekte. Schwarze Löcher haben nur ganz wenige Eigenschaften. Die einfachste Eigenschaft ist, sie haben eine Masse. Ein schwarzes Loch ist ein Objekt, das so eine hohe Dichte hat, dass es in sich selber innen kollabiert ist. Wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie ein ganz schweres Objekt haben, dann haben Sie auf der einen Seite Schwerkraft, will alles kleiner machen. Auf der anderen Seite, der Stuhl, oder der kollabiert nicht in sich selber zusammen, weil er besteht aus Molekül und Atom, wo dann natürlich die elektromagnetische Kraft und die Nuklearkraft würden verhindern, dass der sich selber kollabiert, weil die drücken dagegen. Ein schwarzes Loch ist einfach ein Objekt, das so dicht ist, dass die andere Naturkraft, die elektromagnetische Kraft und die starke und schwache Nuklearkraft, dass die nicht mehr stark genug sind. Und das Objekt kollabiert in sich zusammen. Das heisst, in der Relativitätstheorie, also unsere Beschreibung von der Gravitation, wird so ein Objekt einfach in einen Punkt, in einen mathematischen Punkt zusammen kollabieren. Wir wissen, dass das nicht sein kann, weil sobald man klein genug ist, dann fängt da die Quantenmechanik wichtig zu sein. Und darum wissen wir nicht genau, dass jetzt wirklich ein Punkt ist, oder ist das ein anderes Objekt. Also da wirklich da versagen unsere momentane Kenntnis von der Naturgesetz. Das Gute an einem schwarzen Loch ist, dass wir das natürlich in dem Sinn, die Singularität, sehen wir nie. Und der Grund dafür ist, weil schwarze Löcher so ein starkes Gravitationsfeld haben, dass sie sogar das Licht selber verbiegen. Das heisst, man kann das schwarze Loch weiter beschreiben. Sie können eine Wachstumsrate haben. Sie könnten einen Spin, also ein Drehmoment haben. Und rein theoretisch können sie eine elektrische Ladung haben, aber das ist generell irrelevant. Also es sind eigentlich ganz einfache Objekte, eine Singularität, und die ist dann umgeben von einem sogenannten Horizont. Nicht mal das Licht kann dieser Singularität entflüchten. Der Unterschied zwischen einem Objekt, das eine gewisse Masse hat und ein schwarzes Loch ist, und einem Objekt, das eine gewisse Masse hat und nicht ein schwarzes Loch ist, ist nicht die Masse selber, sondern die Dichte. Und aus der Relativitätstheorie wissen wir, dass ein Objekt, das so dicht ist wie ein schwarzes Loch, also im Prinzip ein Punkt, ganz in der Nähe von so einem Objekt wird das Gravitationsfeld selber, also die Raumzeit selber, so verbogen, dass sie sich völlig anders benimmt, als wir das gewohnt sind. Unsere Erde ist kein schwarzes Loch, sondern ein normales Objekt mit einem schwachen Gravitationsfeld. Und wenn man da drauf steht, dann könnte man folgendes Experiment machen. Man könnte einen Böller rühren. Wenn man wirklich stark ist, könnte man den wirklich hoch in den Himmel schiessen und irgendwann kommt er zurück. Und rein theoretisch wäre es möglich, den Böller so stark zu schiessen, dass er der Erde entkommt. Das nennt man die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit. Die Fluchtgeschwindigkeit von der Erde ist hoch, also auch der Roger Federer kann das nicht, aber es ist rein theoretisch möglich, und mit Weltraummissionen, oder wir schiessen Weltraummissionen nicht nur in der Erdumlaufbahn, sondern auch von der Erde weg, jetzt letztens absolut faszinierend, New Horizons bis zum Pluto. Also es ist möglich, einem Gravitationsfeld von der Erde zu entkommen. Wenn wir jetzt stattdessen innerhalb von einem schwarzen Loch sind, und ich glaube, das ist jetzt auf dem Projektor nicht sichtbar, aber das sollte ein Kreis sein, sieht man den vielleicht nicht. Das ist der sogenannte Ereignishorizont. Der Ereignishorizont ist der Punkt, an dem die Fluchtgeschwindigkeit von dem schwarzen Loch grösser ist als die Lichtgeschwindigkeit. Das heisst, wenn man den Böller wieder schiesst, wird der unausweichlich einfach in die Singularität hineinfliegen. Und wenn man ihn schneller schiesst, immer schneller, keine Chance, man kommt nicht raus. In anderen Worten, die Fluchtgeschwindigkeit innerhalb von dem Ereignishorizont, also innerhalb von dieser Sphäre, ist grösser als Lichtgeschwindigkeit. Das heisst, man kann, wenn man erstmal durch den Horizont durch ist, kommt man nie wieder raus. Der Ereignishorizont ist aber keine Oberfläche. Und wenn man durch einen Ereignishorizont durchgehen, wird man gar nichts spüren. Es ist einfach ein mathematischer Punkt. Allerdings, weil die Fluchtgeschwindigkeit grösser ist als die Lichtgeschwindigkeit, kann man nie Information aus dem Schwarzen Loch nie wieder rausholen. Das heisst, wenn wir irgendwann mal eine Raumsonde in ein Schwarzes Loch hineinschicken, kann die machen, was sie will, sie wird uns nie können sagen, was wirklich drin ist. Das heisst, die Singularität ist für immer aus unserem Universum verschwunden. Schwarze Löcher sind in dem Sinn die ultimative Einwegstraße. Aber wiederum der Unterschied zwischen einem schwarzen Loch und einem normalen Objekt wie unserer Erde ist nicht die Masse, es ist wirklich die Dichte, die Konzentration, die das Gravitationsfeld so verbügt. Wenn wir denken an unsere Erde hat ein schwaches Gravitationsfeld. Und da kann sich ein Objekt, wie zum Beispiel die internationale Raumstation, die kann in einem stabilen Orbit einfach um die Erde immer umgehen. Wenn die internationale Raumstation um ein schwarzes Loch mit der gleichen Masse wie die Erde sich würde bewegen und es näher käme, ist das Gravitationsfeld erstmal stärker, aber auch fundamental anders. Und wenn die internationale Raumstation um so ein schwarzes Loch wird reisen, gibt es keinen stabilen Orbit mehr. Das heisst, unausweichlich wird die Raumstation in das schwarze Loch hineingehen. Die enorme Dichte von dem schwarzen Loch bedeutet auch, dass das sogenannte Gezeitenfeld um das schwarze Loch viel, viel stärker ist. Was ich damit meine, wenn das schwarze Loch jetzt dort unten wäre, dann wäre die Anziehungskraft von dem schwarzen Loch an meinen Füßen viel stärker als an meinem Kopf. Das heisst, ich würde auseinandergezogen werden. Und wenn man in ein kleines schwarzes Loch hineingeht, dann nennt man den Prozess Spaghettifizierung, weil man wird auseinandergezogen immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis man nur noch eine Reihe von einzelnen Atomen ist. Ironischerweise, umso grösser das schwarze Loch, umso schwächer sind die Gezeitenkräfte. Das heisst, wenn sie so lange wie möglich überleben wollen, wenn sie in ein schwarzes Loch hineingehen, suchen sich eins aus mit einer Milliarde oder 10 Milliarden Sonnenmasse. Das ist besser. Schwarze Löcher sind dunkel, sie sind schwarz, weil wenn Licht erstmal im schwarzen Loch drin ist, oder Materie oder was immer, kommt es nie wieder raus. Das heisst, sie sind dunkel. Aber trotz deren Eigenschaft sind schwarze Löcher eigentlich die hellsten Objekte im ganzen Universum. Und der Grund dafür ist natürlich wieder die Tatsache, dass sie so ein starkes Gravitationsfeld haben. Wenn Material in ein schwarzes Loch hineingeht, geht es in das Gravitationsfeld hinein und dadurch, bevor es in das schwarze Loch selber hineingeht, dann ist es für immer weg, aber während es hineingeht, wird unheimlich viel gravitationelle Energie freigesetzt. Und wenn ich jetzt meinen Klicker, wenn ich den runterkehre, indem ich es in dem Gravitationsfeld hineingehe, komme ich Energie aus, oder? Ich komme ein bisschen Energie in meine Hand über. Einfach wegen dem Fall in dem Gravitationsfeld. Das Gravitationsfeld um das schwarze Loch ist so extrem, dass so viel Energie freigesetzt wird, dass schwarze Löcher die effizienteste Energiequelle im ganzen Universum sind. Wir sagen immer, Nuklearenergie, Kernfusion, ist unheimlich effektiv. Dabei ist die thermodynamische Effizienz, also der Teil von E ist gleich mc², wo wirklich Energie umgesetzt wird, ist ein Bruchteil von einem Prozent. Also eigentlich unheimlich winzig. Die Effizienz von einem schwarzen Loch, wo sich schnell dreht, ist 40%. Sich vorstellen, mit dem Bruchteil von einem Prozent in der Kernfusion hat man eine Atombombe. Ein schwarzes Loch hat eine grössenordentliche höhere Effizienz. Das heisst, wenn Material in ein schwarzes Loch hineingeht, erstens bildet sich generell so eine Akkretionsscheibe. Also es ist nicht, kommt aus allen Richtungen, sondern es hat ein Drehmoment und bildet so eine Scheibe. Und die Scheibe hat so viel Energie, das Material ist so schnell, die Scheibe heizt sich auf. Und heißes Material leuchtet. Und wenn man die Leuchtkraft von dieser winzigen Akkretionsscheibe kalkuliert, sagen wir, um ein schwarzes Loch mit einer Milliarde Sonnenmasse im Zentrum von der Galaxie. Diese Scheibe hat eine Leuchtkraft, die höher ist als 100 Milliarden Sterne zusammen. Also das schwarze Loch ist heller als eine ganze Galaxie von Sternen. Und um ein bisschen die Skala zu zeigen, von wegen New Horizons, das ist ungefähr die Größe von unserem Sonnensystem. Das heisst, in einem Volumen ungefähr so groß wie unser Sonnensystem kann ein schwarzes Loch mehr Energie generieren als 100 Milliarden Sterne zusammen in einer Galaxie. Also schwarze Löcher sind, obwohl sie einen finsteren Ruf haben, eigentlich die hellsten Objekte im ganzen Universum, wenn sie akkretieren, wenn sie fressen. Wir sehen schwarze Löcher bis ans andere Ende vom Universum. Das sind die hellsten Objekte, sind die einfachsten Sachen, die man studieren kann. Also Protogalaxien, Babygalaxien sind viel schwieriger. Das heisst, wenn man rauszoomt und man hat so eine ganze Galaxie, immer noch am Zoomen, weil das schwarze Loch ist klein, dann sieht man so etwas. Dann sieht man da eine ganze Galaxie mit 100 Milliarden Sternen. Im Zentrum ist eine ganz helle Lichtquelle und das ist das schwarze Loch. Eine der spannendsten observationellen Erkenntnisse in den letzten 20 Jahren ist, dass supermassive schwarze Löcher, also zwischen 100'000 und 10 Milliarden Sonnenmassen, dass die in allen oder fast allen Galaxienkernen vorhanden sind. Also, soweit wir wissen, haben so gut wie alle Galaxien in ihrem Zentrum ein supermassives schwarzes Loch. Und es geht so weit, dass wir gar nicht sicher sind, was zuerst da war. Also so wie das Huhn und das Ei, was ist zuerst da gewesen, Galaxie oder schwarzes Loch, ist nicht klar. Und in dieser Kollektion von Galaxien, die ein schwarzes Loch haben, ist auch diese Galaxie dabei. Und die kennt jeder, der mal in den Nachthimmel geschaut hat, das ist unsere Milchstraße. Im Zentrum unserer Milchstraße ist ein schwarzes Loch mit 4 Millionen Sonnenmassen, also eigentlich relativ klein. Und der Grund, warum wir das so genau wissen, ist das folgende. Das ist eine Animation, die ist basierend auf ca. 15 Jahren von Observationen von der Galactic Center Group at UCLA. Und was Sie da sehen, sind die Umlaufbahnen oder die Orbits von der Stern ganz im Zentrum von unserer Milchstraße. Was Sie da sehen, ist, dass all die Sterne umkreisen den gleichen Punkt ganz im Zentrum von unserer Milchstraße. Nur ist da kein Stern, da ist keine Quelle, da ist kein Nichts. Die Sterne umkreisen da den leeren Punkt. Und da kann man ganz einfache Rechnung machen, das ist mit dem Keplerschen Gesetz, also wirklich relativ einfache Physik, kann man ausrechnen, wie schwer muss das Objekt sein, wie viel Masse muss das Objekt haben im Zentrum, damit die Sterne sich da um den Punkt so bewegen. Dann kommt man raus, das müssen 4 Millionen Sonnenmassen sein. Das einzige Objekt, das 4 Millionen Sonnenmassen ist und so klein ist, ist ein schwarzes Loch. Wenn es nicht ein schwarzes Loch wäre, würde es sofort in ein schwarzes Loch kollabieren. Also da wäre gar keine Wahl. Aber in dieser Animation ist noch ein anderer wichtiger Punkt, weil nur ein paar Sterne im Zentrum von unserer Milchstraße wirklich umkreisen das schwarze Loch. Das sind ein paar Dutzend, vielleicht ein paar hundert Sterne, die das mitmachen. Und unsere Milchstraße hat ca. 100 Milliarden Sterne. Das heisst, nur ein winziger Bruchteil der Sterne in der Milchstraße sind wirklich in der Nähe von dem Gravitationsfeld und spüren das schwarze Loch. All die anderen Sterne, inklusive unsere Sonne, sind so weit weg von dem schwarzen Loch, dass es gar keinen Einfluss hat. Oder um es anders zu sagen, obwohl das schwarze Loch 4 Millionen Sonnenmassen schwer ist, die Masse von der Milchstraße, also Galaxie, ist so viel Grössenordnungen grösser, dass es den meisten Sternen aus der Perspektive der Gravitation völlig egal ist, dass da ein schwarzes Loch ist. Okay, bisschen mehr aus unserer direkten Forschung. Das ist ein Beispiel von Galaxy Zoo. So hat das ausgesehen. Heute sieht es ein bisschen moderner aus. Und das ist die Galaxy IC2497. Die Galaxie war bekannt in öffentlichen Daten für viele Jahre. Und wie ich das vorhin erzählt habe, die holländische Lehrerin Hanni van Akel hat gesagt, aber okay, das ist eine Galaxie, aber was ist denn das? Das ist das Hannis Vorwerk. Und das ist jetzt ein besseres Bild, das ist vom Hubble Space Telescope. Da ist das Vorwerk jetzt grün anstelle von blau. Es hat eigentlich keine Farbe im Sinn von unseren menschlichen Augen, weil das Vorwerk, wir verstehen das jetzt besser, ist nichts weiteres als heißes ionisiertes Gas. Und der Grund, warum man das jetzt, man muss sich da Farben aussuchen, weil das Licht kommt eigentlich nur von einer einzelnen Emissionslinie, von einem Sauerstoffatom. Das heißt, im menschlichen Auge wäre das gar nicht richtig sichtbar. Man muss sich eine Farbe aussuchen und da ist es jetzt halt grün. Übrigens, das Vorwerk ist ungefähr so groß wie eine ganze Galaxie. Und wir verstehen jetzt ein bisschen besser, was es ist. Also es ist das heiße Gas. Und wir wissen, dass das heiße Gas so aussieht, als ob es von so einem unheimlich starken, wachsenden schwarzen Loch angeleuchtet wird. Man muss sich vorstellen, das ist ein schwarzes Loch im Zentrum der Galaxie. Und das Licht kommt ganz stark aus dem Zentrum und erleuchtet da die Wolke. Können Sie sich ein bisschen vorstellen, wenn es Nebel hat und Sie haben einen Skiwerfer oder eine Taschenlampe und leuchtet da den Nebel an, dann sieht man den Nebel. Es ist ungefähr so. Nur ist die Taschenlampe halt ein Milliarden Sonnenmassen schwarzes Loch. Das Problem ist, wenn man im Zentrum von dieser Galaxie schaut, sollte man so etwas sehen, also so ein wachsendes schwarzes Loch, oder? Und dann kreist natürlich das Material, das reingeht, das heisst, es leuchtet nicht in alle Richtungen, sondern er hat so einen Öffnungswinkel. Und dann hat man gedacht, okay, das leuchtet jetzt die Wolken an, und wenn wir da ins Zentrum schauen, wird das ein bisschen von dem Gas und Staub blockiert. Und wir haben da aber leider keinen Hinweis um einen Quasar von dieser Leuchtkraft gesehen. Wir haben da wirklich alle Röntgenmissionen, die es gibt, haben wir da auf die Galaxie angesetzt, um nach dem schwarzen Loch zu suchen. Röntgenstrahlen sind ziemlich gut, um schwarze Löcher zu finden, weil die Materie, die in das schwarze Loch reingeht, das ist so heiß, dass sie Röntgenstrahlen freisetzt. Das ist so heiß, es ist nicht blau, UV, sondern sogar Röntgenstrahlen. Das heißt, mit Röntgenteleskop im Weltraum suchen wir nach diesen schwarzen Löchern. Aber wir haben nichts gefunden. Und so die einzige Erklärung, die wir haben, für was da passiert ist, ist, dass das schwarze Loch am Fressen war und es hat die Wolken angeleuchtet. Dann hat es sich abgestellt. Und sogar mit der Lichtgeschwindigkeit, das Vorwerk und die Galaxie ist so groß, dass man ungefähr 200.000 Jahre braucht vom Zentrum in dieser Galaxie bis zu dieser Wolke. Das heisst, irgendwann in den letzten 200.000 Jahren hat sich der Quasar abgeschaltet. Jetzt sagen Sie, 200.000 Jahre, das ist relativ lang, aber natürlich für eine Galaxie 200.000 Jahre ist überhaupt nichts. Ein galaktisches Jahr, also die Zeit, die unsere Milchstraße braucht, um einmal sich zu drehen, also von uns einmal um die Milchstraße herumzugehen, das ist ungefähr 100 Millionen Jahre. Das heisst, die Dinosaurier sind früher ausgestorben, als dass wir einmal um die Milchstraße herum sind. Also die charakteristische Zeitskala von einer Galaxie ist unheimlich lang im Vergleich zu, sagen wir, Leben, Evolution, Kultur, alles. Also 200.000 Jahre ist überhaupt nichts für so eine Galaxie. Wir haben die natürlich dann ein bisschen mehr Detail studieren. Dann haben wir ins Zentrum geschaut, das auch wieder mit dem Hubble-Teleskop, und dann haben wir die faszinierende Struktur gefunden. Wir haben das uns auch angeschaut mit einem Röntgen-Teleskop. Und, mit einem Röntgen-Teleskop und das Zentrum dieser Galaxie ist voller heißem Gas. Und was wir dann ganz im Zentrum gefunden haben, ist noch spannender gewesen. Ganz im Zentrum ist das Gas wieder kühler gewesen. Das heisst, im Zentrum dieser Galaxie ist eine unheimlich grosse Blase. Also das schwarze Loch ist dabei. Unheimlich viel Energie. Nicht nur wegzuleuchten, sondern auch in das Gas selber von dieser Galaxie hineinzutun. Das heisst, das Gas in dieser Galaxie wird rausgedruckt von dem schwarzen Loch. Und es war lange eine Hypothese gewesen. Und jetzt sehen wir da wirklich so die ersten Hinweise darauf, wie das wirklich funktioniert. Und was da wirklich spannend war, ist, dass das Rausdrucken von dem Gas, dass das gleichzeitig passiert, während der Quasar sich einfach mal abgeschaltet hat. Vielleicht schaltet er sich in 100.000 Jahren wieder an, wir wissen es nicht. Aber wir arbeiten da jetzt immer mehr dran an einer Hypothese, dass die supermassiven schwarzen Löcher, dass die sich wirklich ein- und ausschalten, also fangen da zu fressen und hören auf und fangen wieder an und hören wieder auf so einer Zeitskala von 10.000, 100.000 Jahren. Und da hat uns natürlich, die Citizen Scientists haben uns unheimlich geholfen. Wir haben gesagt, gibt es noch andere von diesen Vorwärts, damit wir da den Prozess ein bisschen besser studieren können. Und sie haben sie gefunden und da sind die Hubble-Bilder. Und da in grün wieder ist da das ionisierte Gas, das von dem Quasar angeleuchtet worden ist. Das heisst, wir fangen jetzt wirklich an zu verstehen, wie schwarze Löcher und Galaxien miteinander interagieren. Wenn man nachrechnet und sagt, wenn ich ein schwarzes Loch habe, ich fange an mit bei 0 und ich lasse es wachsen bis, sagen wir mal, eine Milliarde Sonnenmasse. Wie viel Energie einfach von der Leuchtkraft komme ich da raus aus dem wachsenden schwarzen Loch? Das ist mehr als genug Energie, um die ganze Galaxie im Prinzip explodieren zu lassen. Es ist klar, dass das nicht passiert, weil wenn wir rausgehen, sieht man unsere Milchstraße noch. Es ist nicht explodiert worden von unserem schwarzen Loch. Aber wenn nur ein kleiner Teil von der Energie, die aus diesen schwarzen Löchern kommt, wirklich in die Galaxie zurückgeht, könnte es wirklich einen absolut profunden Effekt auf die Entwicklung von dieser Galaxie haben. Und dank der Citizen Scientists haben wir jetzt die Beispiele von diesen Objekten, wo dieser Prozess wirklich am Laufen ist. Was ich Ihnen jetzt zeige, ist eine Simulation, eine Computersimulation. Es gibt viele Astrophysiker, die mit Simulationen arbeiten. Und der Grund dafür ist natürlich, in der Astrophysik können wir kein Experiment machen. Wir können nicht mal richtig Beobachtungen machen, weil wir können nicht sagen, ich werde dann in 100 Millionen Jahren nochmal zurückkommen und schauen, was passiert ist. Das geht nicht. Und dann kann man manchmal sagen, also das, was wir machen, ist, wie wenn man versuchen zu verstehen, wie der Schweizer öffentliche Verkehr funktioniert, mit einem Bild, einer Foto vom Zürcher Hauptbahnhof. Kann man damit herausfinden, wie alles funktioniert? Das ist ziemlich schwierig. Also das ist eine Computersimulation und das ist eine Galaxie, die Sie kennen, das ist nämlich unsere Milchstraße. Und was Sie da unten sehen, da, das ist der Zeitzähler. Und da sehen Sie schon, der Zeitzähler funktioniert in Billion Years, also Milliarden Jahre. Und was die Simulation macht, sie verfolgt, was mit unserer Milchstraße passiert, wenn sie in näherer Zukunft, also in den nächsten 4 Milliarden Jahren oder so, mit unserer Nachbargalaxie, der Andromeda-Galaxie, eine Kollision hat. Wieso ist das spannend? Ich meine, es wird zwar gut ausgesehen im Himmel, aber wir sind da natürlich nicht mehr dafür da. Der Grund, warum es spannend ist, ist, weil es im Prinzip die Zukunft von unserem Galaxiesystem zeigt. Und was ihr jetzt seht, ist, unsere Milchstraße leuchtet in blauem Licht. Das blaue Licht kommt von der Sternenstrecke. Übrigens, 1,5 Milliarden Jahre sind schon vergangen. Sie leuchtet in blauem Licht, weil da ist Sternensteg. Und wenn die Galaxien jetzt dann verschmelzen, wird die Sternensteg abgeschaltet. In der Simulation wird das gemacht, indem angenommen wird, dass wenn die Galaxien sich verschmelzen, die schwarzen Löcher anfangen zu fressen und so viel Energie rausgehen, dass es das Gas, wo für Sternensteg gebraucht wird, dass das zerstört wird. Und dann hat man nur noch die alten Sterne, die roten Sterne. Das ist also eine zentrale Hypothese, dass in der Galaxieentwicklung die Energie, die aus diesen schwarzen Löchern kommt, unheimlich wichtig ist. Und dass wir dann in 7 Milliarden Jahren der Zukunft unsere zukünftige Milchstraße plus Andromeda Galaxie, dass die kein Gas mehr hat, keine neuen Sterne mehr hat und nur noch ganz langsam altert. Um das noch ein bisschen zu erläutern, habe ich da eine ganz Kurzfassung von der gesamten Galaxienentwicklung, wie Galaxien entstehen. Der Hintergrund vor allem ist natürlich die dunkle Materie, oder? Die leuchtende Materie oder die normale Materie ist nur ein ganz winziger Teil von allem, was es in unserem Universum gibt. Die meiste Materie ist die sogenannte dunkle Materie. Und die kollabiert einfach zusammen unter dem Einfluss von der Schwerkraft. Und formt so sogenannte Halos aus dunkler Materie. Und die normale Materie, wo zu dem Zeitpunkt eigentlich nur Gas ist, geht einfach in die Halos aus dunkler Materie rein. Einfach unter der Schwerkraft. Das heisst, man bildet so ein Halo aus dunkler Materie und das Gas, der Halo wächst, oder, weil immer mehr dunkle Materie reingeht und dann fängt das Gas fängt an, da rein zu strömen in den Halo, sammelt sich in der Mitte, kühlt sich ab in der Mitte und da wird eine Scheibe aus Gas gebildet. Warum eine Scheibe? Einfach weil es irgendein Drehmoment noch hat. Und wenn das Gas sich immer weiter abkühlt, irgendwann wird es klein und dicht genug, um Sterne zu bilden. Das ist eine Region von Sternentstehung. Das Gas ist so kalt geworden, dass es nur noch ein paar 20, 30 Grad über dem absoluten Nullpunkt, dann kann man auch Sterne bilden. Das heisst, der Halo aus dunkler Materie, der hat Gas im Zentrum, das Gas fließt rein und man fängt an, Sterne zu machen. Und dann bildet sich immer mehr Sterne. Und dann hat man eine Galaxie. Das heisst, wenn Sie in den Nachthimmel schauen oder in das Hubble-Bild und Sie sehen die leuchtenden Sterne, was Sie eigentlich sehen, ist nur das Endprodukt, so ein bisschen, wie wenn man im Kuchen so ein bisschen der Puderzucker oben drauf. Das sieht man und das eigentliche, der ganze Kuchen, das sieht man nicht. Das ist Gas und dunkle Materie. Die Sterne sind also wirklich nur ein ganz kleiner Teil obendrauf. Und dann natürlich um die Sterne bildet sich Planeten und irgendwann vielleicht Zivilisationen. Das Problem ist, wenn man alle Physik nimmt, die man kennt, und die in den Computer rein tut und simuliert, was passiert, bildet sich immer mehr Sterne. Der Prozess geht einfach immer weiter. Und da haben natürlich die Theoretiker schon vor längerer Zeit die Hypothese gemacht, mit mir brauchen etwas wie ein Thermostat, wo es verhindert, dass die Galaxien zu gross werden und zu viele Sterne machen. Wenn Sie sich vorstellen, zu viele Sterne ist natürlich auch nicht gut für uns, weil wenn jede Menge neue Sterne um uns herum wären, junge Sterne, massive Sterne werden zu Supernovas und das ist dann natürlich auch ein bisschen unbequem. Also die Sternentstehung muss ein bisschen reguliert werden. Und da kommen dann natürlich die schwarzen Löcher im Zentrum rein. Die schwarzen Löcher fangen dann an, genau das gleiche Gas, wenn das ganze Zentrum reinfließt, an zu fressen. Dann schaltet sie sich an und die Energie aus den schwarzen Löchern erhitzt das Gas wieder und schleudert es aus der Galaxie raus. Und dadurch wird die übermäßige Sternentstehung verhindert und die Galaxie hört auf, neue Sterne zu bauen, neue Sterne zu machen. Das ist also eigentlich eine ziemlich komplette Zusammenfassung von der Galaxienentstehung. Um das jetzt noch ein bisschen besser zu zeigen, das ist eine Computersimulation von der Entstehung von Galaxien. Da ist dunkle Materie, Gas und Sterne sind dabei. Und vor allem, was ihr seht in der Visualisation, ist das Gas, wo in diese Halos aus dunkler Materie reinfließt und Sterne macht. Und irgendwann sehen Sie dann, dass da immer mehr so Explosionen sind, wo das Gas erhitzt und rausschleudert. Das ist dann, wenn die schwarzen Löcher aktiviert werden und die Galaxien daran hindern, zu gross zu werden.
So haben wir am Ende ein Universum, das ungefähr so aussieht wie unseres. Und das ist nur dank der Energie der schwarzen Löcher. Hoffentlich habe ich Sie überzeugt, dass schwarze Löcher unheimlich wichtig sind für unsere Existenz, dass das Universum so aussieht, wie wir denken. Was ich Ihnen jetzt als Schlussvideo zeige, ist, wie das wird aussehen, wenn man in ein schwarzes Loch hineingeht. Also das schwarze Loch verbiegt, da die Raumzeit, das Licht selber wird verbogen. Und was faszinierend ist, man merkt wirklich nicht, wenn man durch den Horizont durchgegangen ist. Ich glaube, wir sind schon durch, also wir sind jetzt schon verloren. Es geht natürlich immer weiter und man geht immer weiter ins Zentrum, bis man dann irgendwann kommt man auf die Singularität zu und dann ist Schluss mit allem. Und das ist jetzt. Okay, danke vielmals.
Ja, das war La Vie en Rose von Edith Piaf und bei diesem Deal mit dem Konservatorium Winterthur sage ich ja immer, versucht irgendwie Gemeinsamkeiten von der Musik her mit dem Thema herzustellen. Und wenn man sich dieses wunderbare Liebeslied vorstellt, dann und nur ein ganz klein wenig Fantasie hat und die sich die schwarzen Löcher vorstellt, dann kann man sich schon vorstellen, dass die Liebe auch ein solches Potenzial haben kann, zumindest. Ja, das wäre, oder man kann es auch weniger romantisch sagen, dieser Song hat wirklich etwas sehr, sehr Anziehendes an sich. Vielen Dank für den Vortrag, den Sie uns gehalten haben und diese neuen Erkenntnisse über die schwarzen Löcher. Sie haben Ihre Präsentation begonnen mit dem Urknall, was dort passiert ist, und Sie haben aufgehört mit der Präsentation, was am Schluss des schwarzen Loches passiert, nämlich nichts mehr, ist nichts mehr da. Was passiert? Aber irgendetwas muss ja trotzdem dann geschehen. Ich meine, Frage, was geschah vor dem Urknall? Macht man sich da Gedanken? Was sagt der Wissenschaftler Schawinski dazu?
Die Frage nach dem, was war vor dem Urknall, ist eine komplizierte Frage, weil das, was wir als Zeit empfinden, diese eindimensionale Zeitachse, die ist natürlich einfach Teil unserer Raumzeit und hat erst mit dem Urknall angefangen. Das heißt, die Analogie dazu wäre, wenn die Zukunft Richtung Norden ist und die Vergangenheit Richtung Süden, dann ist der Urknall der Südpol. Da kann man fragen, was ist südlicher als der Südpol? Nichts ist südlicher als der Südpol. Genauso wenig ist nichts vor dem Urknall, weil es unsere Zeit erst seit dem Urknall gibt. Man kann nicht früher zurück. Natürlich kann man dann weitere Fragen stellen, und das machen jetzt viele theoretische Physiker, über die Eigenschaften unseres Urknalls, und vor allem, gibt es nur ein Universum oder gibt es viele oder unendlich viele. Und es ist durchaus denkbar, dass es nicht im Sinne von unserer Zeit, aber dass es vor oder neben unserem Urknall noch etwas anderes gibt. Das ist durchaus vorstellbar. Da gibt es viele, sagen wir, theoretische Ideen im Moment, aber einfach noch keine observationellen Hinweise darauf. Darum war übrigens das BICEP-2-Resultat so faszinierend, weil das ein erster Blick darauf wäre, dass vielleicht so etwas existieren könnte. Aber was ich daran natürlich faszinierend finde, ist, dass das Vorhersagen für das mehr als ein Universum, gibt es andere Universen, dass die möglicherweise observationell testbar sind oder testbar sein werden.
Also Sie sagen mit anderen Worten auch irgendwie, Vorsicht, da könnte noch etwas auf uns zukommen, was da noch, ja, schon Neuerungen bringt.
Absolut denkbar, ja. Es ist immer gefährlich, Vorhersagen zu machen, über was die Wissenschaft als nächstes entdeckt. Das sollte man vielleicht nicht machen.
Da wollen wir Sie jetzt auch gar nicht dazu bringen. Aber ich denke, Sie haben sicher viele verschiedene Fragen, die Sie jetzt gerne stellen möchten. Wenn man mit dem Licht vielleicht etwas, ja, ganz genau. Wer möchte eine Frage stellen? Wir kommen mit einem Mikrofon vorbei. Vorne ist Christoph Huber. Ja, ganz vorne hier. Dominik, schau hier vorne. Ja. Da.
Die Sterne, die um die Singularität kreisen. Wie
Christoph.
Wie geht das? Was ist da die Zeitskala?
In dem Video, wo der Stern sich ums Zentrum von der Milchstraße dreht, unsere Observationen sind ungefähr 15 Jahre jetzt, und das Video ist eine Extrapolation, ich glaube, auf ungefähr 500 oder 1000 Jahre.
Nächste Frage. Wer hat? Ja, hier vorne.
Ihr habt in eurem Vortrag, Matthias Rohrbach, ihr habt in eurem Vortrag von den verschiedenen Grössen der schwarzen Löcher geredet. Und ich glaube, mal irgendwo gelesen zu haben, dass man experimentell versucht, ein mikroschwarzes Loch zu machen. Ist, glaube ich, gerichtlich sogar mal versucht worden zu verhindern. Man hätte dann gleich weiter können forschen. Wo steht man da?
Es ist theoretisch vorstellbar, dass man mit einem Teilchenbeschleuniger wie im CERN oder so möglicherweise so ein mikroschwarzes Loch könnte erstellen. Das wäre Mikro wirklich im Sinn, die Masse von einem schwarzen Loch wäre ein Bruchteil von einem Atomkern. Also es wäre absolut mikroskopisch. Und das ist nicht gelungen. oder ist noch nicht passiert. Wäre forschungsmäßig absolut faszinierend, wenn das würde funktionieren. Aber auch absolut komplett harmlos, weil wenn man sich vorstellt, das Schwarze Loch hat natürlich nur die Masse von einem Bruchteil von einem Atomkern. Das heisst, es kann gar nichts anziehen. Was aber natürlich viel faszinierender wäre, ist, dass eine der Vorhersagen der Eigenschaften der Schwarzen Löcher ist die sogenannte Hawking-Strahlung. Und das ist eine Art und Weise, wie ein schwarzes Loch über extrem lange Zeiträume, also viel, viel länger als das Alter von unserem Universum, kann anfangen zu verdampfen. Der Prozess ist eigentlich ganz relativ einfach. Das Vakuum ist voller sogenannter virtueller Teilchen. Die entstehen einfach aus dem Vakuum, lehnen sich ein bisschen Energie aus, haben ein Teilchen, ein Antiteilchen und dann innerhalb vom Bruchteil von einem Augenblick zerstört sie sich wieder. Und das funktioniert ständig. Und daher kann man sich vorstellen, wenn so ein Teilchen genau am Horizont entsteht, dann geht eins rein und eins geht weg. Und dann kann es die Energie ja nicht mehr zurückgeben. Das heisst, das schwarze Loch muss ein bisschen Energie, was das gleiche ist wie Masse, muss das die Masse aufgeben. Der Prozess für ein schwarzes Loch ist unheimlich langsam für ein massives schwarzes Loch. Und wird immer schneller, umso kleiner das schwarze Loch ist. Das heisst, bei so einem mikroskopischen schwarzen Loch, das wird sofort verdampfen. Das heisst, man muss sich da keine Sorgen machen.
Bitte, weitere Frage. Da unten, ja. Da vorne, ja.
Ich habe schon gehört, dass es nicht nur schwarze Löcher in einer Galaxie gibt, sondern auch schwarze Löcher, die durchs All wandern. Was gibt es da dazu zu sagen?
Oder was?
Schwarze Löcher. Wir haben die Frage.
Die durchs Universum wandern, quasi. Also nicht innerhalb von einer Galaxie.
Also soweit wir wissen, sind alle supermassive schwarze Löcher in Galaxienkern. Es gibt Prozesse, wo ein schwarzes Loch aus einem Galaxienkern rausschleudern könnte. Und zwar ist das folgendes. Wenn zwei schwarze Löcher sich verschmelzen, dann sind die natürlich im starken Gravitationsregime und die können sogenannte Gravitationswellen, also wie eine Strahlung bei Gravitation, erzeugen. Und wenn schwarze Löcher, wo beide sich drehen, ein starkes Drehmoment haben und sich auf die richtige Art verschmelzen, dann kann das resultierende schwarze Loch wie ein Kick bekommen in eine bestimmte Richtung. Und wenn der Kick gross genug ist, kann das schwarze Loch aus dem Galaxiekern rausgeschleudert werden und nie wieder zurückkehren. Und es sind eine Handvoll von Kandidatenobjekten, wo man denkt, dass das möglicherweise im Vorgang ist, hat man gefunden. Es ist eine strenge Vorhersage aus der Relativitätstheorie, aber ich würde sagen, der observationelle Beweis, dass das wirklich passiert, ist noch ungefähr. Und wir arbeiten daran.
Nächste Frage.
Ja, und mich würde interessieren, wie der heutige Stand ist in Bezug auf, ist das Universum unendlich oder endlich?
Unser Universum, das Universum, so wie wir es sehen, hat einen Horizont, weil die Lichtgeschwindigkeit natürlich ein Limit hat. Das heißt, man kann nur bis eine gewisse umso weiter man wegschaut, umso weiter geht man in die Vergangenheit, bis man irgendwann den Urknall erreicht. Den kann man natürlich nicht sehen, man kann nur den Horizont nach 300.000 Jahren, den kann man sehen. Und das ist natürlich nicht 13,8 Milliarden Lichtjahre entfernt, sondern noch viel weiter, weil zwischen der Zeit, wo das Licht emittiert wurde und bis es bei uns ankommt, ist das Universum natürlich expandiert. Das heißt, unser Horizont ist ca. 45 Milliarden Lichtjahre entfernt in jede Richtung, also wie eine Kugel. Wir wissen auch, dass das Universum um einiges größer sein muss als dieser Durchmesser, weil wenn es nicht wäre, allein durch die Gravitation, wenn die Richtung was wäre und diese Richtung nicht, würde man das sehen, dann wäre das Universum irgendwie... Das heißt, unser Universum ist mindestens um einiges größer als dieser Horizont. Und dann ist es natürlich durchaus möglich, dass es unendlich ist. Aber experimentell können wir das natürlich nie verifizieren, weil wir das nie sehen werden können.
Nächste Frage. Da, ja, Mikrofon kommt.
Ist es, Peter Derscher von Regensdorf, ist es zwingend, dass ein schwarzes Loch in einer Galaxie sein muss? Gibt es auch schwarze Löcher innerhalb der Galaxis, also mehrere schwarze Löcher in unserer Milchstraße?
Es gibt natürlich noch viel, viel mehr schwarze Löcher, weil wenn massive Sterne am Ende vom Leben, wenn die kollabieren, ist es möglich, dass man auch ein schwarzes Loch macht. Aber das schwarze Loch ist dann nur ein paar Sonnenmassen. Und natürlich unsere Milchstraße ist voll mit diesen toten Sternen. Also, ich weiss jetzt nicht eine genaue Zahl. Ist eigentlich relativ schwer, das so zu kalkulieren. Aber die Milchstraße ist natürlich voll mit so kleinen schwarzen Löchern. Ja.
Nächste Frage. Dort hinten. Ja.
Walter Baumgartner. Sie haben die dunkle Materie erwähnt. Können Sie den heutigen Stand, die ja eigentlich noch hypothetisch ist, etwas erläutern?
Die dunkle Materie ist sicher nicht hypothetisch. Sie muss da sein. Wir wissen nur nicht, aus was genau sie besteht. Viele Experimente sind im Moment dabei, experimentell das dunkle Materie-Teilchen nachzuweisen. Wie gesagt, gefährlich Vorhersagen zu machen, aber ich würde mich wundern, wenn wir das in den nächsten 10 Jahren nicht wissen, was für ein Teilchen oder Teilchengruppe das ist. Alle Alternativerklärungen, wo letzten Endes im Prinzip Modifikationen der Gravitationstheorie sind, sind eigentlich jetzt nicht mehr konkurrenzfähig. Der Grund, warum wir wissen, dass es die dunkle Materie gibt und dass sie nicht baryonisch, also nicht normale Materie sein kann und warum es auch nicht eine Modifikation der Schwerkraft ist, gibt es ein unheimlich faszinierendes Objekt, das ist der sogenannte Bullet Cluster. Das ist ein Galaxienhaufen, tausende Galaxien, das sind eigentlich 2 Galaxienhaufen, die miteinander kollidiert sind und die sind durcheinander durchgeflogen. Und da kann man sehen, dass die Galaxien sind durcheinander durch und die dunkle Materie, die man durch die gravitationellen Linsen sieht, sind auch durcheinander durch. Da sieht man diese 2 Klumpen. Aber das heiße Gas, was natürlich miteinander kollidiert, das sieht man dann, da sieht man noch den Schock in der Mitte. Das heißt, das hat zumindest alle alternativen Erklärungen von modifizierter Gravitation oder etwas, was normale Materie ist, sind damit nicht mehr konkurrenzfähig.
Also Sie haben gesagt, in den nächsten 10 Jahren wird man da mehr wissen, wir werden Sie vorbuchen,
hierher zu kommen. Da sollten Sie die Laura Baudis von der Uni Zürich fragen, die leitet eins von diesen Experimenten, dunkle Materie nachzuweisen.
Christina Kaiser, hier. Ja, hier vorne.
Es ist doch auch von dunkler Energie die Rede. Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, die dunkle Energie ist 70% der Energiedichte unseres Universums und wir haben keine Ahnung, was es ist. Es ist wie, wenn der leere Raum sich selber abstößt. Und es gibt viele, viele Erklärungen, aber wir haben keine Ahnung, überhaupt, in welche generelle Richtung die richtigen Antworten liegen werden. Wenn Sie sich vorstellen, die Generalrelativitätstheorie, also die Einstein-Gleichung, sagt Folgendes, dass auf der einen Seite hat man die Energie-Masse-Dichte, also wie viel Energie und Masse hat man, und auf der anderen Seite hat man die Geometrie, also wie verhält sich das Universum, wie wird es verbogen. Das ist aber eine Gleichung, die diese 2 Sachen gleichsetzt. Wir wissen noch nicht mal, ob die dunkle Energie auf diese Seite gehört oder auf diese Seite. Wiederum mit den Vorhersagen, ich würde sagen, wir brauchen die nächste Stufe in der Physik nach unseren momentanen Theorien. Und dann wird es wahrscheinlich offensichtlich sein, was es ist.
Wird man in 10 Jahren mehr wissen?
Nein.
Also, dann bleiben wir beim anderen Thema. Wer hat, da vorne?
Ja, mich würde noch interessieren, wie die Vorstellung der Physik ist, wenn man sich die Nuklidkarte vorstellt, Niels Bohr, die ganze Entstehung dieser Isotope mit Alpha, Beta, Gamma-Strahlung und weiteren Unterteilungen. Gibt es da Vorstellungen, wie das entstanden ist?
Ja, also nach dem Urknall hat sich größtenteils Wasserstoff und Helium gebildet und dann natürlich ein kleiner Anteil von anderen Elementen, das ist die sogenannte Nukleosynthese, die ist unheimlich gut verstanden, und die Vorhersagen stimmen absolut exquisit mit den Observationen. Und dann natürlich alle schwereren Elemente wurden später geformt, entweder in Supernovas, sagt man immer, wir sind der Sternenstaub, also in Supernovas, aber fast die Hälfte der schweren Elemente kommt aus sogenannten Asymptotic Giant Branch Sternen. Die sind natürlich weniger sexy als Supernovas, aber genauso wichtig, dass wir hier sind.
Ich glaube hier, ja, da, ja genau.
Ja, Uli Hoffner. Ich habe auch eine Frage, wie gut weiss man eigentlich aus Beobachtungen, ob ein schwarzes Loch wirklich schwarz ist? Ich sehe ja immer ziemlich hell rundherum, die Akkreditierung. Kann man da überhaupt sicher sagen, dass da nichts rauskommt?
Im Moment wird ein unheimlich spannendes Experiment gebaut. Das ist das sogenannte Event Horizon Telescope. Und das ist eine Verbindung von Radioteleskopen auf der ganzen Erde, um durch ein gewaltiges Radioteleskop dadurch zu machen, um damit im Prinzip, das schwarze Loch im Zentrum von der Milchstraße wirklich ganz in Nähe zu sehen. Und da kann man genau die Vorhersagen testen, weil ein schwarzes Loch, das verbirgt das Licht und die Materie um sich herum so stark, dass da ganz explizite, aber exotische Vorhersagen sind. Das schwarze Loch hat einen sogenannten Schatten, Und die Akkretionsscheibe auf der anderen Seite wird so verbogen, dass sie sich umdreht. Und das wird man, ja, in den nächsten Jahren wird man da wirklich Bilder davon haben. Also Bilder ist gefährlich, weil das sind Radioteleskope, also es sind nicht Bilder, wie wir sie verstehen, aber wie wird das gesehen?
Weitere Fragen? Ja, da hinten.
Sie haben gesagt, dass Masse...
Sie müssen das Mikrofon nahe an den Mund halten, ja?
Masse im schwarzen Loch derart Kraft hat, dass das Licht nicht so schnell ist wie die Kraft. Wie ist denn gleich möglich, dass man das Licht sieht?
Das Licht ist nicht langsamer. Die Schwerkraft ist so stark, dass das Licht verbogen wird. Das heisst, wenn es erst mal im schwarzen Loch ist, kann es nie wieder raus.
Okay, ich glaube, ja, vielleicht noch eine allerletzte Frage, ja, hier. Der Mann aus...
Ja, Regensdorf.
Regensdorf, ja.
Ehemalige Winterthur. Ja.
Also, nachher an den Mund halten, das Bild.
Also, Sie haben das Bild gezeigt von einem schwarzen Loch ganz am Anfang. Mhm. Da rundum haben wir die Scheibe gesehen und die Jetstream oben und unten. Ist das eine Zeichnung gewesen, oder ist das wirklich ein Foto gewesen?
Nein, das ist eine Illustration gewesen, weil das System das ist so klein und so weit entfernt, dass wir extrem weit entfernt davon sind, da wirklich ein Bild davon zu machen. Die Illustration basiert auf indirekten Messungen, wo wir versuchen zu verstehen, wie die Struktur von dem System wirklich aussieht. Und da sind noch einige offene Fragen. Das heisst, also eine Illustration ist wirklich nur eine Illustration. Aber wir sind im Moment sind weit entfernt von Technologie, um da wirklich ein Bild davon zu machen.
Meine Damen und Herren, ich glaube, gerade die letzte Frage hat es auch gezeigt, was ich jetzt in meiner Abmoderation auch sagen will. Man wird zu Gedanken angeregt, man ist, die Fantasie wird beflügelt. Das hat dieser Vortrag heute Morgen von Kevin Schawinski absolut geleistet. Ich möchte Ihnen sehr danken für diese Veranstaltung. Sie sind auch ein großartiger Kommunikator, ob genetisch bedingt das oder nicht, das lassen wir jetzt mal so. Aber Sie sind ein großartiger Kommunikator und dafür möchten wir Ihnen allen ganz herzlich danken. Vielen Dank. Am 17. Januar, meine Damen und Herren, wird hier auf diesem Stuhl eine ganz andere Persönlichkeit sitzen. Es wird der Christoph Regli sein. Er ist Aviatikprofessor an der ZHW hier in Winterthur. in diesen Tagen, ziemlich genau etwa vor 10 Monaten, Sie erinnern sich, ist dieser Airbus A320 in den südfranzösischen Alpen in die Alpen gesteuert worden. Man weiß heute, es saß ein Pilot dort, einer von den beiden, der hat den anderen ausgeschlossen, und weil er psychisch krank war, hat er dann die Maschine in die Alpen reingefahren. Unsere Frage an Christoph Regli, eben den Aviatikprofessor, wird am 17. Januar sein: Welche Entwicklungen und welche neuen Herausforderungen kommen auf uns zu, was die Sicherheit im Flugverkehr anbetrifft? Wo und wie können Wissenschaft und Technik, natürlich ist viel Psychologie dabei, es ist viel, ja, aber die Wissenschaft, die Technik, die haben hier auch etwas zu sagen. Was hat sie zu sagen? Der Christoph Regli ist dazu eine geeignete Person, die uns hier rüber sehr viel mehr sagen kann. Er war selber auch Pilot, ist heute Studiengangleiter an der ZHW School of Engineering. Ich bin überzeugt, das wird spannend sein am 17. Januar hier in der alten Kaserne. So, bereits am nächsten Freitag, am 11. Dezember, da werden wir uns in die großen Wüsten der Erde begeben, aber auch in die Wüsten des Planeten Mars. Wir werden nämlich einen Referenten haben, den Herrn Professor Dr. Hans-Jürgen Herrmann vom Institut für Baustoffe an der ETH Zürich. Er wird den Vortrag halten vom Winde verweht, das Wandern der Dünen. Ja, das kann ein schöner Vortrag sein, aber man kann sich da auch etwas dahinter vorstellen, nämlich wenn man weiß, dass die Problematik der sich ausdehnenden Wüsten immer größer wird und das Ganze noch vor dem Hintergrund des Klimawandels sich das vorstellt, dann bekommt dieses Thema natürlich eine spezielle Bedeutung. Vor allem auch der Kampf gegen die Ausbreitung, der mögliche Kampf gegen die Ausbreitung. Dieser Vortrag, der findet drüben in der ZHW, im großen Physikhörsaal, findet er statt am nächsten Freitag, 11. Dezember. Kommen Sie vorbei. All das, meine Damen und Herren, was ich hier jetzt gesagt habe, steht in dieser Broschüre, dieser grünen Broschüre. Sie ist am Eingang aufgelegt. Hier sind sämtliche Vorträge drin und in der Mitte, naja, wenn Sie mehr wissen wollen und auch informiert werden wollen, in der Mitte ist eine Anmeldungskarte für die Gesellschaft. Kann man auch ausfüllen, muss nicht, aber kann. Und jetzt, weil Weihnachten ja doch in Riesenschritten immer näher kommt, möchte ich Ihnen gerne noch zwei Bücher vorstellen. Das eine ist dieses Buch hier, das heißt Die Naturforschenden. Die Naturforschenden. Und zwar auf der Suche nach Wissen über die Schweiz und die Welt 1800 bis 2015. Der Hintergrund zu diesem Buch ist folgender. Die Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften, die sogenannte SCNAT, zu der Science Naturelle, zu der auch die NGW gehört. Die feierte in diesem Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum. Und dieses Buch wurde extra für dieses Jubiläum geschrieben. Es berichtet, wie die Naturwissenschaften entstanden, wie die Beziehungen zum Ausland waren, wie die Naturwissenschaft immer besser wurde, bis sie einen heutigen großartigen Stand erreicht hat. Na, wir haben ja jetzt einen Vortrag gehört, der das dokumentiert. Dieses Buch kostet in der Buchhandlung 49 Franken, hier kriegen Sie es für 40 Franken. Und das zweite Buch, das ist das hier, das Herbar. Es heißt das Herbar des Winterthurer Apothekers Dr. Cäsar Heinrich Steiner. Der hat gelebt 1812 bis 1894. Und zwar war er Apothekerbesitzer der Adlerapotheke am Untertor, also ein Winterthur, wie er besser nicht sein könnte. Er war ein begeisterter Botaniker. Er hat zeichnen und malen gekonnt. Und zwar, Sie werden hier drin, werden Sie Bilder von ihm sehen, die er gemalt und gezeichnet hat. Nun, von ihm sind etwa 2000 solche Zeichnungen, die sind plötzlich gefunden worden. In Frauenfeld, in einer in einem Büchergestell. Man hat dann, der Frauenfelder Arzt Dr. Dieter Siegenthaler hat sich gesagt, ein Teil dieser Bilder, der muss veröffentlicht werden, ist ganz klar. Und er hat das getan. Dieses Buch, das kostet, können Sie auch in der Buchhandlung kaufen, kostet 28 Franken. Sie kriegen es hier für 25 Franken. Der Autor, Dr. Siegenthaler, ist hier bei uns. Und er hat mich gebeten, und ich bitte jetzt auch ein Mikrofon ihm noch zu geben, jawohl, er hat mich gebeten, ob er 2 Minuten zu Ihnen sprechen dürfe. Bitte, Herr Siegenthaler, das Mikrofon läuft, Sie müssen es nur nahe an den Mund halten. Ja.
Danke vielmals. Es freut mich sehr, dass ich diese Bücher hier vorstellen darf. Diese Bücher, es sind 17 an der Zahl mit diesen 2000 und etwas Aquarellen drin von Pflanzen. Der Vorfahre meiner Frau, der Dr. Cäsar Heinrich Steiner, hat das gemacht vor etwa 130, 140 Jahren, hat es binden lassen. Und wie Sie gehört haben, es ist verschwunden und ist uns von einem Antiquar zugetragen worden. Und jetzt sind sie wieder am Ort, wo sie hingehören, nämlich oben in der Adler-Apotheke im Haus zum Maulbeerbaum. Der Cäsar Heinrich Steiner war verbunden mit einigen bekannten Botanikern, selber ist er aber nie in Erscheinung getreten, darum sind seine Bücher und seine Bilder in Vergessenheit geraten. Jetzt sind sie wieder da und ich bin froh, dass ich sie hier zeigen kann. Ich möchte eigentlich, dass ein Botaniker, ich bin ja nicht Botaniker, sich diese Bücher anschaut und vielleicht wissenschaftlich aufbereiten kann, pflanzenhistorisch. Die Bücher werden gerne von uns gezeigt, man kann sich bei uns melden. Ich habe vorne Flyer aufgelegt, wo unsere Adresse dort ist. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht und wann und ob überhaupt. Danke vielmals.
Danke vielmals, Herr Siegenthaler. 1:58 hat er gebraucht. Super, super. Wie gesagt, die Bücher, die sind vorne, die können Sie kaufen und Sie werden das nicht bereuen. Und damit komme ich zum Schluss. Ich möchte den beiden Frauen, Carmen Schatz und Melina Greter, nochmals auf die Bühne bitten. Sie spielen und singen für uns jetzt nochmals Edith Piaf mit dem Lied, das Sie alle kennen, Badam, Badam. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimkehr. Musik.